Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil zu unserem Podcast Bright New Future. Heute als Gast Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige zweifache Bundesjustizministerin und aktueller Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir hatten eben schon eine spannende Diskussion, machen jetzt mal direkt weiter. Als Co-Host ist wieder Rüdiger Höfer dabei. Zum Thema Daten prädestiniert dafür. Und ja, Rudi, du hast direkt
einsteigen. Genau. Wir hatten ja eben in unserer letzten Sendung darüber gesprochen, Daten, die Nutzer geben, wenn sie ein Handy haben, einfach Daten, ihre Daten freizügig weiter, sagen, wenn sie eine App installieren, ach ja, die App darf das, das und das. Da kann man sagen, das ist okay. Wissen die Benutzer denn überhaupt, was sie damit machen? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich sage, ja, dass die App darf die und die Daten abfragen und so weiter? Was können die Unternehmen damit machen? Wieso ist das überhaupt ein Problem?
Es ist ein Problem für den Nutzer, weil er wirklich häufig gar nicht wissen kann, was alles die Unternehmen, also der App-Dienstleister, denn mit den Daten, die ich als Nutzer ihm zur Verfügung stelle, Zugriff vielleicht auch auf Adressbuch, auf andere Dinge, tatsächlich anstellen wird. Die Datenschutzerklärungen, die ich da ja dann mit so einem Häkchen bestätige, ab der dritten Seite liest ja kein Mensch die mehr, ist meistens so unscharf formuliert, dass ich auch, wenn ich sie überfliege, nicht sagen kann, jetzt weiß ich genau, an die und die dritten Unternehmen werden meine Daten weitergegeben, die verarbeitet das Unternehmen selbst, das und das passiert damit. Also das ist ganz sagen wir allgemein gesprochen ein wirklich weites Feld, wo Selbstbestimmung auch von Nutzern, die, wenn man bewusst über Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung nachdenken, für die das also Begriffe sind, die nicht unbedingt noch das Volkszählungsurteil von 1983 des Bundesverfassungsgerichts kennen, aber doch so nach dem Motto, wenn einer von mir Daten will, dann will ich entscheiden, was der macht, wie lange er die nutzt und was dann damit passiert. Und ich denke, das ist für den Nutzer heute so nicht überschaubar. Das betrifft nicht nur Apps, das betrifft ja auch, wenn ich Suchmaschinen benutze, weiß ich, wo die Spuren, die ich hinterlasse, durch Recherchieren, was damit gemacht wird, mit welchen Daten die zusammengebracht werden. Google hat so viele unterschiedliche Dienstleistungen, da werden die Daten alle miteinander verknüpft, weil man ja Verhaltensraster, Verhaltensmuster anlegen will, um Verhalten vorhersehbar zu machen und dann gezielt Angebote dem Einzelnen zu unterbreiten. Und deshalb ist das, was jetzt in der ersten Jahreshälfte 2016 auf europäischer Ebene endlich verabschiedet wurde, so richtig, nämlich neue Datenschutzstandards, einheitlich für alle Mitgliedstaaten. Und was das Wichtige ist, mit Blick auf Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Twitter und so weiter, dass dann, wenn Konzerne, die außerhalb der Europäischen Union ihren Hauptsitz haben, viele halt zum Beispiel im Silicon Valley, dass die dann, wenn sie Daten von Bürgern in Europa verarbeiten und im europäischen Raum, also im Bereich der künftig 27 europäischen Mitgliedstaaten ihre Dienstleistungen anbieten, diesen europäischen Standards unterliegen. Die müssen sich dann danach richten. Da kann also Google nicht mehr sagen, oder Apple wie jetzt beim Steuern, das ist ja ganz anderswo geregelt, viel günstiger für uns, das haben wir uns rausgesucht, wir haben deshalb unseren Sitz woanders, dann nicht mehr in der EU. Dublin hat ja auch die niedrigsten Datenschutzstandards, das ist auch attraktiv deshalb, sitzen alle großen Konzerne auch deshalb dort. Das geht dann nicht mehr, so dieses Rosinenpicken ist vorbei. Und dann hat natürlich auch der Nutzer andere Möglichkeiten, weil dann werden jetzt ganz andere Anforderungen an diese Datenschutzerklärungen gestellt. Und zum Beispiel dieses Weitergeben von Daten oder alle Daten aus dem Adressbuch oder sonst wie abfordern wollen, geht dann nicht mehr, weil das ja nicht zu dem Zweck passiert, dass der Einzelne eine App nutzt, sondern das ist ja für andere Zwecke des Unternehmens, weil er mit den Daten arbeiten will, mit Blick auf attraktiven Werbeplatz zu bieten. Denn über Werbung wird ja halt das meiste im Netz finanziert bei diesen Angeboten. Das sieht man nicht nur bei den Großen, sondern auch bei den Kleinen. Und deshalb wird sich für die ganz, ganz viel ändern, zum Positiven aus Sicht des Nutzers.
Ich fand das ein schönes Beispiel mit dem Apple-Brief. Das ist ja tatsächlich der Brief vom Apple-Chef persönlich an die Community. Ja, im Grunde versucht er jetzt einen Riesenkonzern, der mehr Einnahmen hat als das Bruttoinlandsprodukt mancher Länder, so ein bisschen den Community-Patriotismus gegen den Ländergrenzen-Patriotismus auszuspielen. Wie sehen Sie da die Chancen?
Also ich glaube, am Ende werden sie keine Chance haben, wird Apple keine Chance haben, hier rum zu tricksen. Ich meine, Apple hat immerhin die meisten Arbeitsplätze, weder in Amerika noch in der Europäischen Union. Da sind sehr wohl viele andere Standorte im asiatischen und sonstigen Bereich ganz beliebt, ganz bevorzugt. Also sie sollen nicht den Eindruck erwecken, sie würden den absoluten Mehrwert, zum Beispiel auch im Arbeitsplatzbereich, nun für Europa, für irische oder deutsche Bürger hier schaffen. Also von daher geht es auch gar nicht um Neid oder so nach dem Motto, jetzt zeigen wir denen mal die Keule. Es geht darum, dass hier jetzt mit im Sinne von nicht wettbewerbsfähiger Forderung durch einfach zerstörerische Steuersätze niedrigster Art ein Markt kaputt gemacht wird, dass am Ende nur ein paar Große mit ihrer Rosinenpickerei noch da überhaupt reüssieren können. Und das geht eben nicht. Und dass die amerikanische Politik sich da einmischt, hat ja nur einen Grund. Erstens ist Wahlkampf und die IT-Konzerne spielen eine Riesenrolle im Wahlkampf. Die sind natürlich auch was gerade das Steuerzahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika angeht, ein wichtiger Player. Und die amerikanische Politik will natürlich diese Steuergelder selbst haben und will nicht, dass das in Europa verbleibt. Aber wenn ich in Europa derartig am Marktgeschehen teilnehme, hier zig Büros habe, auch wenn mein Hauptserver noch der NSA freiwillig zur Verfügung gestellt wird in Amerika, ja, dann unterliegen die hier eben auch gewissen steuerlichen Bestimmungen. Und ich denke, wir sehen hier einfach, dass auch mit diesem absolut in meinen Augen, also wirklich diskriminierenden Steuersätzen niedrigster Art, wie Irland sie noch hat, dass ich so in Europa auch nicht agieren kann. Von daher denke ich, ist gut, jetzt haben wir mal die Debatte. Jetzt sollen die mal alle sich da profilieren. Es wird am Ende jedenfalls nicht, so wie bisher Apple sich einlässt, in meinen Augen förderlich für das Ansehen von Apple sein in Europa. Das mit Sicherheit nicht.
Ein weiteres Thema von Ihnen ist die Vorratsdatenspeicherung. Was ist das eigentlich und wieso ist das problematisch?
Also es ist ein uraltes Thema. Seit 2006 befassen wir uns in der Europäischen Union damit. Es geht um die anlasslose Speicherung aller technischen Daten, die im Zusammenhang mit meiner Kommunikation entstehen. Also E-Mail schreiben, SMS schicken, vielleicht sogar noch vom Festapparat telefonieren, aber natürlich alles, was ich mit meinem Smartphone mache und da kommuniziere, hinterlässt technische Daten, alle Gerätedaten, alle die sollen gespeichert werden von den Diensteanbietern, also die Unternehmen, die Telekoms, Vodafones, Arcos dieser Welt, sollen diese Daten speichern von allen ihren Kunden, also nicht nur für, sag ich mal, einen Bereich von islamistischen Gefährdern, sondern von allen Menschen in Deutschland, 82 Millionen, die irgendwie kommunizieren, die sollen vorgehalten werden, das müssen die Unternehmen auch finanzieren. Und dann darf darauf zugegriffen werden von Seiten des Staates, weil sie meinen, das würde der Prävention oder der Strafverfolgung im Zusammenhang mit Terrorismus oder Kriminalität nutzen. Warum das so umstritten ist, ist, weil einmal das Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt hat, 2010, ich hatte dagegen geklagt mit vielen anderen zusammen, 35.000 Bürger, hatte gesagt, so in dieser Form geht das nicht. Das ist ein zu tiefer Eingriff in die Vertraulichkeit von Kommunikation. Und das ist nun mal ein Essential, das ist nun mal unverzichtbar in einer offenen Gesellschaft und Demokratie, dass ich, anders als vielleicht in Russland oder in China, darauf vertrauen kann, dass mal grundsätzlich meine Kommunikation nicht irgendwie einer Überwachung zur Verfügung steht. Und deshalb haben die dieses Gesetz verworfen und da hat man gedacht, ja, wurstelt man mal so weiter wie bisher. Und dann hat 2014 der Europäische Gerichtshof gesagt, das, was ihr da mit eurer anlasslosen Speicherung all dieser Daten macht, das geht nicht, das verletzt Datenschutz, das verletzt Privatsphäre, das sind europäische Grundrechte, die müssen beachtet werden. Und deshalb ist die europäische Gesetzgebung dazu, das war eine Richtlinie, auch für rechtswidrig erklärt worden und verworfen worden. Das heißt, es gibt keine europäische Regelung. Und jetzt hat Deutschland, hat die Bundesregierung gemeint, ja, wir brauchen aber doch noch wieder eine Regelung, weil angeblich diese Daten so viel bringen beim Vorgehen gegen Terrorismus. Da gibt es Untersuchungen, Max-Planck-Institut, dass das marginal ist, was da an Erkenntnissen gewonnen wird. Und da haben wir jetzt eine neue Regelung, die heißt jetzt Höchstspeicherfristregelung für Verkehrsdaten geschaffen. Aber im Kern ist es halt eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nur für einen kürzeren Zeitraum, statt 6 Monate, 10 Wochen, aber natürlich mit Verlängerungsmöglichkeit. Und was eben am meisten zu Recht kritisiert wird, ist, dass es anlasslos erfolgt. Also ich brauche keinen Anhaltspunkt über irgendein Verhalten, ein auffälliges Verhalten. Und das ist ja schon nicht unproblematisch in unserer Demokratie, dass sich jemand vielleicht wegen seines Äußeren oder weil er auch mal ein arabisches Wort sagt, per se für verdächtig halte und ihn deshalb meine, besonders überwachen zu müssen. Nein, gar kein Anhaltspunkt, sondern diese Daten sollen alle vorgehalten werden. Die Unternehmen, die ursprünglich verpflichtet wurden zu speichern, hat sie Millionen gekostet, mussten dann alles löschen 2010, als sie nicht mehr durften. Jetzt müssen sie in Deutschland wieder neue Infrastruktur schaffen. Es wird sie Millionen kosten. Die müssen sie selbst finanzieren. Bis Juli nächsten Jahres muss das alles abgeschlossen sein. Und ich glaube, dass hier ein riesen Popanz aufgebaut wird, mit der Folge, dass am Ende wirklich zu tief in diese wichtigen Grundrechte der Bürger eingegriffen wird, ohne dass es wirklich einen ausreichenden Mehrwert für mehr Sicherheit gibt.
Die Argumentation der Homeland Security ist ja anders. Die sagt ja, wir sind 300 Millionen Leute im Land. Wir haben eine diffuse Bedrohung durch mögliche Terroristen. Wir sammeln einfach alle Kommunikationsdaten und dadurch durch unsere künstliche Intelligenz und unsere leistungsfähigen Computer prädiktiv sagen zu können, da bewegen sich Leute, die in einem schwierigen Umfeld sind, wo wir dann Gefährder, genau. Und wir sind ja in Deutschland noch und in Europa bis auf Frankreich noch bisher ein bisschen verschont davon geblieben. Wird sich das ändern, wenn hier auch was passiert?
Also wir haben ja schon erlebt nach dem Amoklauf in München, der jetzt keinen terroristischen Hintergrund hatte, ist die Diskussion losgegangen, aber auch nach den Übergriffen und Angriffen in Ansbach und Würzburg, eben auch in Zügen mit Machete, mit Opfern von Menschen, da gab es einen islamistischen Hintergrund. Und da ist die Diskussion ja in Deutschland jetzt auch gerade wieder um diese Vorratsdatenspeicherung geführt worden. Frankreich hatte schon ganz andere Anschläge. Frankreich hat seit Jahren immer ununterbrochen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Die haben auch noch ganz viel andere Mehrüberwachungsinstrumente. Was hat es denn gebracht? Belgien hat auch die Vorratsdatenspeicherung. Hat man irgendwie diese Gefährder, nachher Attentäter, die man sogar namentlich kannte, deren Hausmann beobachtet hat, wochenlang, hat man die durch die Vorratsdatenspeicherung entlarvt und gesagt, jetzt nehme ich die mal vorher fest, jetzt weiß ich, was da ist. Hat man irgendwas damit verhindert? Null, nichts, gar nichts. Und deshalb ist es wirklich unverantwortlich, den Bürgern vorzugaukeln, damit haben wir ein Instrument, um eben schon Anschläge wirkungsvoll zu verhindern. Es wird nicht der Fall sein. Wir haben Datenvolumen, Datenberge, wenn Sie wollen, Datenfriedhöfe unermesslichen Ausmaßes. Permanent kommen neue Daten dazu. Die Passagierdaten jetzt, die ja von allen dann gespeichert werden müssen, wann wer wohin fliegt, wie er bucht, was er isst, wo er sitzt, wie oft, wieso, warum, mit Visum, ohne Visum, alle anderen Dinge mehr. Wenn ich jetzt noch Einreise- und Ausreiseregister bekomme, dann wird das natürlich mit allen anderen Daten auch versucht werden zu verbinden. Und am Ende wird man merken, wie auch bei der Sauerlandgruppe in Deutschland, wo ein Anschlag verhindert wurde. Man hat es letztendlich durch wirklich eine akribische, hervorragende Polizeiarbeit verhindert, aber nicht durch Überwachungsinstrumente, die Millionen Bürgerinnen und Bürger in die Mithaftung mitnehmen. Und wo die Gefahr besteht, dass eben Daten in eine Verbindung gesetzt werden zu möglichen sogenannten Gefährdern, dass ich mit einmal selbst nicht mehr weiß, warum kriege ich das Darlehen nicht, warum kriege ich hier das Visum nicht, warum kriege ich einen Job nicht, weil mit einmal gesagt wird, naja, nach der Sicherheitsüberprüfung, wir haben uns doch anders entschieden, wird Ihnen alles nicht gesagt werden. Es ist jeder davon betroffen. Von daher muss man da auch wirklich ein bisschen penibel sein, etwas pingelig sein mit dem Schutz der Grundrechte. Weil wenn die mal eingeschränkt sind, die kriegen sie nie mehr zurück. Nie mehr. Kein Gesetz wird hinterher aufgehoben, wenn es nichts gebracht hat, nach dem Motto, wir wollen den Bürgern wieder mehr Freiheiten geben. Im Gegenteil, Die Spirale dreht sich immer weiter. Von daher brauchen wir natürlich immer die Abwägung, was bringt was für Sicherheit und was bedeutet das für die Rechte von ganz vielen Menschen. Und da muss man im Zweifel nicht immer automatisch sagen, für die Sicherheit, wenn man überhaupt gar nicht einen Mehrwert identifizieren kann, sondern man muss auch nach einer sorgfältigen Abwägung sagen, da muss man sich auch in vielen Fragen mal für die Grundrechte des Einzelnen entscheiden. Das ist ja nicht so, dass wir nicht Sicherheitsmöglichkeiten hätten durch unsere Behörden, dass wir die besser ausstatten, dass wir mehr brauchen, alles gut. Es ist nur immer sehr bemerkenswert, dass gerade die Parteien, nämlich die Konservativen, die immer sagen, wir sind die Sicherheitsparteien, dass die meistens jetzt erst anfangen, mehr Geld für mehr Polizei auf allen Ebenen zur Verfügung zu stellen und vor 3 Jahren, als man das noch nicht so identifiziert hat, noch kräftig und munter überall bei Polizei und Sicherheitsbehörden gekürzt wurde.
Mhm. Wieso gibt es eigentlich so eine große Diskrepanz bei der Bevölkerung? Also es hat praktisch niemand ein Problem damit, irgendwie eine App runterzuladen und zu sagen, hier, ich gebe alle Daten frei. Also nicht alle, aber zu sagen, ja. Und in der Politik spricht man von einer Vorratshaltung von 2 Monaten, 3 Monaten. Und dann denke ich mal, ist das für die Bevölkerung scheint das Thema durch zu sein, weil sie das Bedrohungspotenzial nicht sehen, weil sie es noch nicht am eigenen Leib erfahren haben.
Das ist der Punkt. Und es ist nicht greifbar.
Genau.
Die Daten, die sind da, aber irgendwo, ich sehe ja nicht jeden Morgen jetzt die 100 Seiten Papier, wo alle Daten drauf sind, die überall von mir irgendwo gespeichert werden, wo zig andere mitarbeiten. Was, wenn ich es sehen könnte, wenn der mir gegenüber sagen würde, du tickst ja nicht richtig, meine Daten für dein Geschäft nie und nimmer. Mit deinem Geschäftsmodell habe ich ja gar nichts am Hut. So, das heißt, es ist nicht greifbar. Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, welche Mengen von Daten das sind. Weil es geht ja nicht nur um die Adresse, es geht nicht nur um die Kontonummer. Da merke ich es natürlich. Nicht, wenn ich meine Kontonummer mal am Telefon irgendwie so leichtfertig jemandem gebe oder ich bezahle im Netz immer was mit meiner Kontonummer oder auf irgendwelche dubiosen Angebote nenne ich meine Kontonummer und dann mit einmal sind ein paar tausend Euro weg, dann merke ich, ich war wohl ein bisschen leichtsinnig. Dann spüre ich es. Gott sei Dank passiert das nicht allen jeden Tag, aber das andere ist nicht so greifbar. Und ich glaube, deshalb ist es so schwierig, eine Begeisterung dafür zu wecken, dass der Einzelnutzer wirklich genau hinschaut, nicht ihm den Spaß zu nehmen an all dem, was ich digital machen kann. Oder zu sagen, jetzt kündige dann mal sofort dein Facebook-Account und dann wird alles besser. Also ich meine, das ist keine Antwort, die ich Menschen gebe. Sondern ihnen zu sagen, hör mal, geh mal bewusst damit um. Like it button, nee, musst nicht pausenlos drücken. Und Cookies, na klar, überall sind sie, es wird angekündigt, bitte, sie wissen, wenn sie diese Seite benutzen, werden über Cookies dann ihre Daten weitergeleitet. Ja, die werden dann an Unternehmen geleitet, die damit riesen Geschäfte machen. Dann kann ich denen doch sagen, nee, mit Cookies bin ich nicht einverstanden. Und wenn meine Daten ein Unternehmen haben will, dann soll es mit mir einen Vertrag schließen. Dann will ich Geld haben dafür. Und dann will ich selbst bestimmen, was für Daten das sind. Aber doch nicht nach dem Motto, die Daten tun ja nicht weh, die haben doch auch jetzt keinen Wert so an sich, jedenfalls auch keinen Marktwert. Finden ja auch im Wettbewerbsrecht bisher nicht statt als ein Wert. Bei der Frage, was ist marktbeherrschender Konzern, wie ist es bei Fusionen? Und ich denke, da müssen wir umdenken. Und da müssen wir permanent den Bürgern auch vor Augen führen, dass es am Ende sie auch in ihrem täglichen Leben betrifft.
Trauen wir der Bundesregierung oder traut die Bevölkerung der Bundesregierung ein modernes Handeln überhaupt zu? Wenn man mal Serien sieht, die aus den Staaten kommen, da geht es um Sicherheit, Homeland Security und so weiter, da haben die immer den neuesten Kram, ist alles super hochmodern. Ja. Ja. Wenn wir hier den Tatort angucken, dann ist das noch sehr analog. Und als wenn es in der Einschätzung ist, die Bundesrepublik oder die Regierung in der Lage, solche komplexen technischen Fragestellungen zu beleuchten und die richtigen Antworten darauf zu liefern, kommt mir das immer so vor, dass man das der Bundesregierung nicht mehr zutraut, abgehängt, ganz weit hinten. Gibt es da irgendwie wie ist da Ihr Eindruck?
Also ich glaube, dass so wie bisher die digitale Entwicklung in der Politik diskutiert wird und wie sich auch die Bundesregierung so einlässt, ist nicht der Eindruck wirklich bei weiten Teilen der Bevölkerung da, man sei so richtig auf der Höhe der Zeit und wüsste, wovon man wirklich redet. Ich denke, dass schon in den Ministerien sehr viel mehr Know-how vorhanden ist, als das immer nach außen sichtbar wird. Deshalb bin ich immer dafür gewesen, als diese Entwicklung wirklich so langsam anfing, in alle Bereiche hinein sich zu begeben, dass man wirklich ein zuständiges Ministerium schafft, also wirklich einen so digitalen Minister, der auch durch, sag ich mal, seine Art und Weise, sich zu diesen Themen einzulassen, auch einfach mit der Community in ihrer Sprache reden kann und natürlich zu anderen Themen auch in einer anderen Sprache, selbstverständlich, also was die Fachwörter angeht, soll ich jetzt nicht nur in Englisch reden. Also ich denke, das wäre schon ganz gut, wo auch mehr Sachverstand gebündelt ist und wo man auch von außen viele Leute beschäftigt. Also gerade als Ministerium Fachleute von außen hinzuzieht, aus den Bereichen, aus denen, die diese Entwicklungen mit prägen, weil das muss Eingang finden, wir haben ja vorhin über Gesetzgebung gesprochen, wenn ich nicht die technischen Zusammenhänge kenne, ja, wie will ich denn dann ein gescheites Gesetz machen? Ich kann zwar reinschreiben, die Technik darf die Politik nicht bestimmen, ja, aber wann tritt denn der Zeitpunkt ein? Wer hat denn da den letzten roten Knopf oder Hebel, den er dann umlegt? Also das ist auch alles ein bisschen komplexer, so einfach geht es eben nicht. Ich denke, beim Krimi habe ich jetzt gerade vor kurzem für eine begeisterte Krimiserie, habe ich aber jetzt einen wirklich super Krimi gesehen, da ging es nämlich um Identitätsdiebstahl. Und wo eben wirklich der eigene Account fremd benutzt wurde, ganzen Identität jemand anders sich angeeignet hatte, natürlich im Zusammenhang mit kriminellen Vorgehen. Und da hat man gemerkt, dass man kaum eine Chance hat, wirklich dagegen etwas zu tun. Weil man damit natürlich Informationen platzieren kann. Ich meine, wir reden über Mobbing, ja, was stattfindet über Stalking im Netz, Cybermobbing. So, und bei Identitätsdiebstahl, also wenn man die ganzen Daten von jemandem, der eine hohe Fachkompetenz hat, also ein guter Hacker, so, der das wirklich auch bewältigt, und dann eine andere Person für mich agiert in einer Art und Weise, wo ich es gar nicht mehr steuern kann und keiner mir mehr glaubt, man sagt, du bist es ja, so, da ist mal so ein bisschen aufgeblitzt, was das alles für Möglichkeiten eröffnet. Aber Sie haben recht, sonst lebt das eher noch von den klassischen Verfolgungsjagden und den Handyordnungen. Aber die Ortung von Handys sind natürlich schon in allen Krimis präsent. Ja. GPS, jemand finden, sieht man doch, das bringt was.
Sie sind auch im Google-Beirat, ich mache jetzt mal einen kleinen Switch, bevor wir durch sind, im Google-Beirat Recht auf Vergessen. Was ist darunter zu verstehen?
Also dieses, ich sage mal, sogenanntes Recht auf Vergessen ist durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs so ein Thema geworden. Eine Entscheidung, die Google betraf, ganz einfach vom Inhalt her, wenn ein Nutzer über einen Link mit seinem Namen, also ich recherchiere jetzt unter Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, wahrscheinlich schreiben die nur Leuthäuser oder so, und dann komme ich mit meinem Namen zu bestimmten Zeitungsartikeln über Links von der Suchmaschine, hier war es Google, und in diesen Artikeln sind Persönlichkeits Dinge von mir dargelegt, sei es über mein Privatleben, sei es über anderes mehr. Das liegt vielleicht Jahre zurück, also ich bin mal pleite gegangen zum Beispiel, oder ich habe Sozialbeiträge mal nicht abgeführt als Unternehmen und hatte deshalb Ärger, oder ich war in einem Strafverfahren, ich bin mal verurteilt worden. Das liegt Jahre zurück, ist heute alles nicht mehr aktuell, aber über diese Links komme ich da immer noch hin und ich bin dann Rotlichtmilieu, bin dann nur noch Leuthäuser, was weiß ich, kriminelles Handeln, Leuthäuser, insolvent, Meyer Müller Schulze genauso.
Das sind natürlich nur Beispiele.
Das sind nur Beispiele. So, und da soll, nur weil das ja durch diese Suchmaschinenfunktion in einer anderen Dimension passiert, als eine Lokalzeitung ihren Artikel verbreiten kann, da lesen 10.000 und da sind es mit einmal Millionen möglicherweise. Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen habe ich einen Anspruch, dass der Link gelöscht wird. Das heißt, mit meinem Namen kann ich diese diskriminierenden Artikel, die aber sich dann mit meiner Person beschäftigen, nicht mehr finden. Und das ist nach dem Motto, da soll ein bisschen mehr was versteckt werden. Vergessen wird es ja nicht, der Artikel bleibt ja da irgendwo in einem Online-Archiv bestehen. Das verbirgt sich dahinter, das war natürlich ein Knaller, diese Entscheidung. Und die müssen jetzt die Suchmaschinenbetreiber umsetzen, hier Google, und dafür haben sie einen Beirat gebildet. Wir waren 8 Leute aus allen möglichen Disziplinen und wir haben Empfehlungen erarbeitet, wie Google damit umgeht. Inzwischen haben wir über 500.000 Anträge von Bürgern in Europa, wo die eine Löschung wollen, und es werden so ungefähr 45% gelöscht und 55% abgelehnt. Also das ist so eine Brisanz, hat der EuGH, der Oberste Europäische Gericht, Persönlichkeitsrechte und Datenschutz des Einzelnen gestärkt.
Wahnsinn.
Das würde ich auch sagen.
Ja, jetzt sind wir auch schon durch. Das ging ja schnell. Zeit ist ja sozusagen verflogen.
Ja, ist halt digital, ne? Ja. Themen sind mit einer großen Dynamik versehen.
Ich glaube, wir hätten hier noch 2-3 Stunden weitermachen können. Aber ja, hat uns gefreut.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Danke Ihnen.
Und dann, ja, sagen wir mal Tschüss.
Ja, alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal.